Wie schön ist es auch, Erfahrungen zu hören, wie Gott gewirkt hat, was wir mit Gott auch erlebt haben. Das ist sehr schön. Ellen White gibt auch einen Rat, dass wir manchmal auch die Predigtstunde ausfallen lassen sollen, als eine klassische Predigt, dass wir lieber das erzählen, was wir mit Gott erlebt haben. Das ist eine lebendige Gemeinde. Das Wort könnte manchmal auch so ganz trocken sein, aber wenn jemand seine Erfahrung erzählt, das ist was Besonderes. Und ich wünsche uns allen viel mehr Erfahrungen und dass wir auch erzählen, dass wir nicht alles und vieles als selbstverständlich nehmen. Natürlich bin gefallen und ein bisschen wehgetan, aber passt schon. Kann man auch das so denken. Aber wenn jemand alles als eine Erfahrung mit Gott und Gott dankbar ist und alle anderen Erfahrungen, die wir gemacht haben. Meine Predigt heute möchte mit einer Frage beginnen. Bibelquiz für gute Bibelkenner. Und ich würde euch nur bitten, dass ihr, wenn ich die Frage gestellt habe, nicht gleich ruft die Antwort. Es gibt welche, die so fit sind, ich kann keine schwere Frage finden aus der Bibel, sondern wenn jemand dazu kommt oder zur Antwort kommt und die Antwort weiß, kann sich nur melden, so ein Handzeichen, damit man nicht die stört, die vielleicht ein bisschen mehr Zeit, länger brauchen, um nachzudenken. Ihr versteht, was ich meine. Die Frage lautet, wer hat und zu wem gesagt, du aber herrschst über sie? Wer hat und zu wem gesagt, du aber herrsche über sie? Einige Hände gehen hoch, bitte nicht sagen. Wir lassen Zeit, auch den anderen zu überlegen. Wer hat das gesagt? Und zu wem? Kriege ein Glas Wasser. Dankeschön. Da habt ihr noch ein bisschen Zeit zu überlegen. Ist die Frage schwer? Ja, okay, also jetzt kommen auch neue Hände hoch. Ich habe gewusst, jemand braucht ein bisschen mehr Zeit, aber es gibt welche, die gleich am Anfang schon die Antwort wissen. Die Frage lautet, wer hat zu wem gesagt, du aber herrsche über sie? Dora.
Gott zu Adam oder Gott zu Kain. Also ich habe auch eine Meinung.
Danke, die Antwort ist richtig. 10 Punkte. Ah, gerade. Gott hat zu Kain gesagt. Ja, und wir wollen jetzt diesen Text auch lesen. Erstes Buch Mose. Nehmt eure Bibel in die Hand. Kapitel 4. Erstes Buch Mose, Kapitel 4. Da lesen wir die Verse 6 und 7. Da sprach der Herr zu Kain, warum ergrimmst du und warum senkst du deinen Blick? Ist es nicht so, wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen. Du aber herrsche über sie.
Das war auch mein erster Gedanke. Aber
danke. Das ist etwas, was Gott zu Kain gesagt hat. Und die Geschichte geht weiter so, dass der Kain, der war zornig, weil er sein Opfer nicht angenommen wurde. Und im Vers 8 und 9 lesen wir, dass er seinen Bruder totgeschlagen hat in diesem Zorn. Vers 9. Und dieser Vers 9 ist eigentlich die Grundlage für meine Predigt heute. Da sprach der Herr zu Kain: Wo ist dein Bruder Abel? Er sprach: Ich weiß nicht, soll ich meines Bruders Hüter sein? Meine Predigt heute geht nicht über Kain und Abel. Das habe ich nicht so geplant. Ich möchte aus diesem Text nur diese eine Frage nehmen. Für uns alle. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Eine wichtige Frage. Diese Frage kann man verstehen auf drei verschiedene Ebenen. Erstens, die Frage kann auch sehr provokativ verstanden werden. Und ich denke, ich frage mich, wie Kain zu Gott diese Frage gestellt hat. Irgendwie ist es auch ein bisschen nicht so ganz gut, anstatt dass er eine klare Antwort ergibt, Gott noch Gegenfrage. Provokativ. Das ist manchmal auch arrogant. Kann man so verstehen auf dieser ersten Ebene. Und ich weiß nicht, welchen Ton er zu ihm gesagt hat. Und er sagt, soll ich der meines Bruders Hüter sein? Soll ich das? Was denkt ihr über diese Art und Weise, wie er mit Gott spricht? Gott, der Allmächtige, der Schöpfer des ganzen Universums, der spricht jetzt mit ihm. Wie spricht ein Mensch mit Gott? Und dann, als ich das gelesen habe, habe ich gesagt, hallo, geht's noch? Gottes Liebe ist so groß zu uns Menschen, dass wir sehr oft erleben, dass die Menschen arrogant sind Gott gegenüber, weil nämlich seine Liebe so groß zu uns Menschen ist. Erste Ebene. Zweite Ebene, wir können diese Frage auch verstehen im Sinne uninteressiert. Und sagt er, soll ich denn Hüter meines Bruders sein? Mir ist egal, lass mich in Ruhe. Ich habe viele andere Probleme. Ich habe so viel zu tun. Ich habe keine Zeit und mein Kopf ist voll mit allen Dingen. Jetzt soll ich noch an meinen Bruder denken. Lass mich in Ruhe. Kennt ihr auch diese Antwort? Einfach so? Die gleiche Frage. Ich habe keine Zeit. Es gibt auch andere. Die sollen sich. Ich habe so viel meine Sachen zu erledigen. Uninteressiert. Und die dritte Ebene, das könnte auch ehrlich gemeint sein. Und ich möchte mich mit dieser dritten Ebene beschäftigen. In dieser Predigtstunde. Könnte auch ehrlich sein. Wenn man etwas für Gott tun möchte und auch für Mitmenschen. Es gibt viele Menschen, die unsere Hilfe brauchen. Es gibt viele Menschen, die am Boden zerstört sind. Es gibt viele Menschen, die auch mal in einer Gefahr stecken. Vielleicht geistlich gesehen. Soll ich Gott meines Bruders Hüter sein? Wir leben in einer ziemlich schwierigen Zeit, was geistlich gesehen ist. Und zwar, wie kann man das erreichen? In der heutigen Zeit. Ich habe in Statistik gelesen, dass die Menschen sind heute, vor allem die heutige Generation, auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. So nennt man das. Und suchen sie Freude im Leben und erfülltes Leben. Aber leider, sie suchen das nicht in der Kirche und bei Gott. Sie suchen woanders, aber nicht bei Gott in der Kirche. Und diese Statistik, die ich gelesen habe, sagt Folgendes. Letztes Jahr 2023 waren so viele Austritte aus der Kirche, aus der katholischen Kirche sind 403.000 aus der Kirche ausgetreten.
In Deutschland.
403.000. Wisst ihr, wie viel das ist? Und dann steht in dieser Statistik, ist immer noch besser als letztes Jahr. 2022 sind 522.000 Gläubige ausgetreten aus der Kirche. Und die Kirche fragt sich, wie wird es weitergehen? Welche Tendenz das auch hat? Die evangelische Kirche ein bisschen weniger, weil nämlich die sind auch weniger. Aus der evangelischen Kirche sind nur 380.000 ausgetreten. Ich habe nur gesagt, so ein bisschen ironisch. Das ist auch genug. 380.000 ausgetreten. Und in einem Gespräch, mein Kollege hat erzählt, er war im Gespräch mit einem evangelischen Pastor und haben sie über diese Situation in den Kirchen gesprochen. Und wisst ihr, was der Evangelische gesagt hat? Wir verdunsten. Das ist ein Signal, ein Alarm für die Zukunft. Wie ist es in der Adventgemeinde? Ich habe eine Antwort. 2013, vor 10 Jahren, war in Deutschland 34.901 eingetragene Gemeindeglieder. 10 Jahre später, 2023, 34.130. Das heißt, das ist ein kleiner Unterschied. Das heißt, von 901 auf 130. Das ist ungefähr wie viel so?
129.
Wie viel?
129.
Was, 129?
Die Differenz.
Nein, das ist viel mehr. 34.000 ist geblieben, aber 901 weniger minus 130. Das heißt 770 oder so. Also wir sehen das auch immer, auch in der Adventgemeinde wird immer weniger und weniger. Und das ist gerade diese Zeit. Und die Frage stellt sich, warum so ist. Jetzt spreche ich nicht über katholischen oder evangelischen. Ich spreche über unsere Gemeinde. Und wir wissen, dass jedes Jahr immer weniger ist. Immer weniger. Wo ist unsere Jugend? Ich freue mich immer, wenn ich Jugendliche in der Gemeinde sehe. Wenn die da sind. Aber viele Jugendliche verlassen die Gemeinde. Und einmal hat ein Prediger erzählt in einer Andacht, er war zuständig für Jugendarbeit in der Schweizer Union. Stefan Sick, vielleicht kennt jemand ihn, er hat eine Andacht gehalten, hat gesagt, die Jugendlichen verlassen die Gemeinde. Wir haben 3 Kinder, sagt er. Die Statistik zeigt, dass 1/3 der Jugendlichen, die in der Gemeinde aufgewachsen sind, die Gemeinde verlassen. Und dann sagte er, wenn ich so denke an meine Familie, das heißt, von meinen 3 Kindern muss ich 1 Kind abgeben. Und wisst ihr, was das für mich bedeutet? Und damals habe ich auch mal so gedacht. Wenn 1/3 die Gemeinde verlässt, dann frage ich mich, welchen gebe ich ab oder weg von meinen Kindern? Ich habe 3 Kinder und ich liebe alle 3. Aber nach der Statistik, einen muss ich abgeben an die Welt. Und dann erzählt er, wie das schwer für einen Vater, eine Mutter ist. Soll ich der Hüter meines Bruders sein? Deswegen sage ich, diese Frage ist sehr wichtig für uns. Ehrliche Frage. Ich möchte nicht sprechen über provokativ, sondern ehrliche Frage. Was soll ich tun? Und wir versuchen, einiges zu tun. Wir versuchen, es gibt auch, man versucht, besser zu sagen, so zu predigen und auch den Jugendlichen zu sagen, was sie Fehler machen und welche Fehler sie machen. Und irgendwann mal, wenn sie 100 Mal hören, eine gleiche Sache, wie reagieren die dann? Lass mich in Ruhe. Und da kommen sie nicht mehr. Oder es gibt auch Möglichkeit, dass man so viele Zitate von Ellen White und auch aus der Bibel auch den Jugendlichen präsentiert. Meint ihr, dass das etwas bringt? Irgendwann härtet man ab. Was bleibt uns noch übrig? Uns bleibt übrig das, was Jesus gesagt hat. Und er hat gesagt in einem Gleichnis, macht euch Freunde. Oh, jetzt auch eine Quizfrage. Zu wem wurde wann gesagt, macht euch Freunde? In welchem Gleichnis hat Jesus das gesagt? Aber ich sage das nicht. Eine Quizfrage war genug. Macht euch Freunde. Macht euch Freunde auch in der Familie. Macht euch Freunde auch in der Gemeinde. Und das ist eine Möglichkeit, dass die Menschen Vertrauen gewinnen. Wir können etwas erreichen, wenn die Vertrauen haben. Ich vertraue meiner Mutter. Ich vertraue meinem Vater. Ich vertraue meinem Prediger. Ich vertraue meinem Jugendleiter. Ich vertraue meiner Gemeinde. Wenn ich Vertrauen habe, dann ist es so, dass auch die Entwicklung anders ist. Und Jesus ruft uns auf und sagt, wenn wir Hüter unserer Brüder und Schwestern sein wollen, macht euch Freunde. Und das ist ein guter Weg. In diesem Zusammenhang habe ich über eine Begebenheit aus dem Leben Jesu mir Gedanken gemacht, etwas ganz Besonderes, ganz Bekanntes, haben wir auch vor ein paar Sabbaten nur kurz in der Sabbatlektion gehabt, aber hat mich gewundert, dass es so schnell darüber gegangen ist. In Markus Evangelium, in Kapitel 2, wollen wir diese Geschichte nochmal heute in dieser Predigtstunde erleben. Markus Kapitel 2. In Markus Kapitel 2 gleich von Anfang lesen wir die Heilung eines Gelähmten. Es war in Kapernaum, sagt der erste Vers. Vers 2, da versammeln sich so viele, dass sie nicht Raum hatten, auch nicht draußen vor der Tür. Es war so eine große Menge und man konnte nicht mehr reinkommen. Und eigentlicher Text für diese Predigt beginnt ab dem Vers 3 bis 5. Und es kamen einige zu ihm, da brachten sie einen Gelähmten, von Vieren getragen. Und da sie ihn nicht zu ihm bringen konnten, wegen der Menge, deckten sie das Dach auf, wo er war, machten ein Loch und ließen das Bett hinunter, auf dem der Gelähmte lag. Als nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und jetzt lesen wir noch, da kommen die Pharisäer und so, inzwischen ist es so, der Bericht darüber. Und im Vers 11 lesen wir weiter. Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Und er stand auf, nahm sein Bett und ging alsbald hinaus. Vor aller Augen, so dass sie sich alle entsetzten und Gott priesen und sprachen, wir haben so etwas noch nie gesehen. Ich möchte gerne ein paar Gedanken aus diesem Ereignis nehmen. Nach dem Motto, soll ich der Hüter meines Bruders sein? Das Erste, was hier auffällt, dass die dass Jesus nicht eine große Einleitung macht oder irgendwas anderes, sondern er geht gleich auf das Problem. Und was war das Problem von diesem jungen Mann? Auf diese Frage gibt uns Ellen White, es ist interessant und sehr wichtig, kann ich nur empfehlen, wenn ihr etwas betrachtet in der Bibel, wenn da auch von Geisterweisagung etwas da gesagt wird, dass man auch das dazu liest. Da bekommt man viele Antworten. Im Buch Auf den Spuren des großen Arztes steht auf der Seite 49 folgender Satz. Seine Krankheit war das Ergebnis eines Lebens voller Sünde. Und seine Leiden wurden durch Gewissensbisse noch bitterer. Jesus hat nicht viel geheilt mit diesen Worten, deine Sünden sind dir vergeben. Aber dieser junge Mann hat das am Anfang gehört. Und die Pharisäer oder die Juden haben ihn, die ihn gekannt haben, als großen Sünder betrachtet. Vielleicht auch aus diesem Grund hat Jesus offen gesagt, deine Sünden sind dir vergeben. Er sagt, oder auch Ellen White sagt, wenn sie das betrachtet, aufgrund von dieser ganzen Beschreibung, dass er selber schuld war für die Situation, in der er sich jetzt befindet. Und es ist tatsächlich so, es gibt auch Krankheiten, es gibt auch Situationen, wo der Mensch selber schuld ist und durch eine unordentliche, sündhafte, verkehrte Lebensweise, da kommt etwas, was eigentlich eine Krankheit verursacht. Und wir kennen das. Jemand hat gesagt, wenn ich eingeladen werde zum Essen und da werden die Pilze vorbereitet, so sehr gut zubereitet, mit so vielen Zutaten und es schmeckt sehr gut und auch riecht sehr gut. Wenn das nicht geprüft wurde, ob da vielleicht giftige Pilze sind, da kannst du Probleme haben. Da kannst du auch sterben. Und wir haben manchmal, wir sagen, der Teufel ist schuld für alle Sünden. Aber wenn das so passieren würde jemandem, wer wäre schuld? Der Teufel? Oder der Mensch, der nicht geprüft hat? Und es ist ein Aufruf, dass wir prüfen. Auch Satan macht viele Dinge so schmackhaft und so gut und riecht so gut und schmeckt so gut. Aber du weißt nicht, dass das am Ende ein giftiger Pilz ist. Für dich. Zu Kain sagte Gott, wenn du fromm bist, wenn du nicht fromm bist, lauert die Sünde vor der Tür. In Jakobus Brief, ist es ein interessanter Text. Jakobus Kapitel 1. Und jetzt müssen wir gut aufpassen. Welche Entwicklung ist da beschrieben, wenn die Sünde in Frage steht? Jakobus Kapitel 1, Vers 14. Davor steht, niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde. Vers 14. Sondern ein jeder, der versucht wird, wird von seinen eigenen Begierden gereizt und gelockt. Erster Schritt. Begierde. Begehren. Gereizt und gelockt. Vers 15. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Eine Warnung für uns alle und auch für alle Menschen, die mit Sünde was zu tun haben. Jemand hat die Sünden in zwei Kategorien betrachtet. Die erste Kategorie jetzt pass gut auf, die Sünden von Sodom. Die Sünde von Sodom, von den Sodomitern. Und zweite Kategorie, satanische Sünde. Die eine klare Unterscheidung. Was sind die Sünden der Sodomiter? Wir lesen in der Bibel Gewalt. Gewalt, das ist eine große Sünde. Homosexualität. Homosexualität, das ist eine große Sünde vor Gott. Sogar, wir müssen in der heutigen Zeit deutlich reden, ein Greuel vor Gott. Sodomiter. Gesetzlosigkeit, gemeint ist das Gesetz Gottes. Ausschweifung, Streitsucht, Götzendienst. Das sind die Sünden der Sodomiter. Was sind die satanischen Sünden? Hochmut, Kritik, Verleumdung, Arroganz, Gier, Heuchelei, sogar als Sünde, Murrisch sein, Respektlosigkeit, Selbstsucht, Formalität, als eine Sünde, satanische Sünde. Und was meint ihr von diesen zwei, und das, welche Sünde sind schwerer, welche sind leichter? Alles gleich? Gleich ist, Sünde ist gleich, Sünde ist Sünde. Aber Jesus sagt an einer Stelle, den Bewohnern von Sodom wird es leichter sein am Tag des Gerichtes als diesem Geschlecht. Warum wird den Sodomitern leichter sein als denen, die satanische Sünden tun? Sünde ist Sünde. Von diesem, was die Sodomiter getan haben, der Mensch kann sich auch bekehren. Und es gibt auch viele, die auch diese Gesetzlosigkeit und was noch, Götzendienst und Streitsucht, man kann auch einiges überwinden im Leben. Aber wenn diese satanische Sünden, interessant, dass es Leute gibt, die gar nicht merken, dass sie diese Sünde auch tun. Wie wir auch gesagt haben, diese Hochmut, Arroganz, Kritik, Verleumdung und so weiter. Das bleibt das ganze Leben lang. Das ist bei manchen Leuten im Charakter drinnen. Und die merken gar nicht, dass das eine Sünde ist. Wenn du das Gesetz Gottes übertreten hast, dann kannst du auch beten und Gott verändert dich. Aber wenn jemand das ganze Leben lang diese satanische Sünden trägt, das bleibt und der Mensch wird sehr schwer etwas verlassen von diesen Sünden. Psalmist sagt im Psalm 19, Vers 13, auch dieser Text ist bekannt, wer kann merken, wie oft er fehlt? Verzeih mir bitte die verborgenen Sünden. Und jetzt die Frage, was sind die verborgenen Sünden? Es sind das Sünden, die wir verstecken von den anderen, keiner weiß Bescheid. Verborgene Sünden? Was meint der Psalmist hier? Verborgene Sünden sind, wenn man etwas tut, dass man selber nicht weiß, dass das Sünde ist. Und dann sagt er, vergib mir oder mach mich aufmerksam auf die Sünde, die verborgen sind, die ich etwas tue, aber gar nicht denke, dass das eine Sünde ist. Wie auch jemand manchmal sagt, ich habe kein Problem damit. Und manchen Leuten, die ich gut kenne und die Lebensweise, und die sind auch gläubig, und dann, ich habe damit kein Problem. Wie kannst du damit kein Problem haben, wenn das so direkt gegen das Gesetz Gottes ist? Sünde, satanische Sünde. Vergib mir und verzeih mir die verborgenen Sünden, die ich gar nicht gedacht habe, dass es Sünde ist. Und das ist auch etwas, was eine gute Nachricht ist. Noch ein Zitat von Ellen White aus dem gleichen Buch. Viele von denen, die hilfesuchend zu Christus kamen, hatten die Krankheit selber verschuldet. Aber doch wies er sie nicht zurück, sondern heilte sie. Ist das nicht eine gute Nachricht? Jesus weiß alles. Er kennt dein Leben besser, als du dich selber kennst. Aber trotzdem, Jesus hat sie nicht weggeschickt, sondern hat jedem geholfen, obwohl er alles gewusst hat. Wir kommen zurück zu diesem Gelähmten, den Jesus auch als Sünder bezeichnet. Er hat Freunde. Freunde, die ihn getragen haben. Solche Freunde zu haben, ist ein Segen Gottes. Kann ich euch sagen. Solche Freunde zu haben, die dich tragen. Und ich kann dir sagen, manchmal bist du nicht leicht. Ich auch. Meine Frau weiß, dass ich nicht immer leicht bin. Zu tragen, zu ertragen und trotzdem zu helfen. Wie auch diese vier. Vier Freunde. Die sind vier Männer, sind hier vier Menschen, Männer wahrscheinlich, sind hier erwähnt, dass sie ihn getragen haben. Hast du vier Freunde, die sich tragen würden? Oder andere Frage, bist du vielleicht auch bereit, jemanden zu tragen? Zu ertragen, ihm zu helfen im Zustand, in welchem er sich befindet oder sie. Es gibt Menschen, die von ihrer Natur nicht ganz leicht sind. Und manchmal sagt man, es ist leichter mit Maschinen zu arbeiten, als mit Menschen zu arbeiten. Und die Prediger wissen das. Ich freue mich und ich bin Gott dankbar, dass ich gute Gemeinden habe. Und dass ich solche Probleme nicht habe. Vor allem nicht in Oberasbach hier. Aber es gibt auch Menschen, es ist nicht leicht mit allen Menschen, Menschen zu tragen, zu ertragen. Ich erinnere mich an ein Seminar, das war vor Jahren, wo wir über dieses Thema gesprochen haben. Und wir haben eine Dozentin, eine Psychologin aus USA als Gastrednerin und dann hat sie über Freunde gesprochen. Und die Frage war, habt ihr Freunde? Natürlich, wir haben Freunde. Habt ihr echte Freunde? Ein Bild. Stell dir mal vor, du wohnst in einem Hochhaus auf der 8. Etage und da im Treppenhaus da unten ist Feuer ausgebrochen. Und da kannst du, alle sind Panik da, Haus brennt und du kannst nicht runtergehen, sondern du musst durchs Fenster rausfliegen. Und es ist alles gut organisiert, da unten ist dieses, was man nennt so Feuerwehr-Rettungstuch, Rettungsmatte, Rettungstuch, so nennt man das. Und die Leute tragen dieses Ding so von allen Seiten und das ist ziemlich fest und wenn du von oben auch runterspringst und wenn du da triffst, gerade dieses Tuch, da bist du gerettet. Und dann hat sie gesagt, eine Aufgabe für uns alle, jetzt sollt ihr von jeder auf jeder Seite 5 Leute nennen. Erste Seite, die Familie. Bitte schreibt 5 Namen aus eurer Familie, die bereit wären, um 2 Uhr in der Nacht, wo man am besten schläft, aufzustehen, vielleicht auch kilometerlang zu fahren und zu kommen, um bei diesem Tuch zu halten. Jetzt sage ich euch mal, überlegt euch mal. 5 Namen aus eurer Familie. Schreibt auf. Die bereit wären zu kommen, egal ob am nächsten Tag Arbeitstag ist, muss früh in die Arbeit gehen, aber jetzt wegen dir kommen die. Zweite Seite, 5 Namen aus der Nachbarschaft. Nenne 5 Namen auf deiner Nachbarschaft, die bereit wären um 2 Uhr in der Nacht alles zu lassen und zu kommen, um dir zu helfen. Dritte Seite von diesem Tuch, die Gemeinde. 5 Namen aus der Gemeinde, die bereit wären, um 2 Uhr in der Nacht den Schlaf abzubrechen und zu kommen, dir zu helfen. Und 4. Seite, deine Freunde, Arbeitskollegen oder wer auch immer. auf jeder Seite 5 Leute sollten wir nennen. Und ich kann euch sagen, das war nicht ganz leicht. Aus der Familie, aus der Gemeinde so, aber aus der Nachbarschaft. Welche Verhältnisse du da hast, Arbeitskollegen und so weiter. In der Geschichte sehen wir nur 4 Leute. Und die Frage ist, 4 wären vielleicht genug. Aber gute Freunde, nicht, dass die 2 davon sagen, ah, ich kann nicht reingehen, ja, es tut mir leid, lieber sowieso, wie er heißt, es tut mir leid, dass du so, aber du siehst auch selber, durch diese Menge kann ich gehen. Es gibt so viele Hindernisse in unserem Leben. Und wenn jemand sagen würde, jetzt tut mir leid, ich würde dir helfen, aber ich kann jetzt nicht helfen, wenn 2 davon weggegangen, wenn einer weggegangen wäre, ob die 3 das alles hätten machen können, das ist auch eine Frage. Hier sehen wir auch in dieser Geschichte, dass Jesus nicht die Sünder sucht. Manchmal beten wir in unseren Gebeten für jemanden und sagen, bitte Gott, geh ihnen nach oder geh ihr nach oder ihm nach und such sie und so weiter. Wir kennen, so sprechen wir sehr oft im Gebet. Im Gleichnis von verlorenen Schaf, Jesus geht tatsächlich, spricht über den Hirten, der geht und den Schaf sucht, wenn jemand ist, der nicht alleine zurückkommen kann. Aber in der nächsten Geschichte über verlorenen Sohn geht er nicht. Der Vater geht nicht, ihn zu suchen, wo er ist, und ihm zu helfen, vielleicht ein bisschen Geld nachzuschicken oder so. Nein, der Vater wartet, dass er zurückkommt, dass der vor ihn kommt. Er wartet mit Sehnsucht, aber er geht ihm nicht nach. Wir können es uns nicht nur auf Gott verlassen und beten, geh du ihm nach. Vielleicht kannst du etwas machen. Vielleicht muss der Mensch selber was machen. Das sehen wir auch aus dieser Geschichte. Jesus wartet da. Und es ist so viele Leute da. Sogar sie merken, wie auch das Dach demoliert wird. Und Jesus sieht das alles. Und sie bringen ihn zu Jesus. Und da im Vers 5 haben wir gelesen, Markus 2, Vers 5, als Jesus nun ihren Glauben sah. Und das ist eine Frage. Was für ein Glaube ist das, den man sehen kann und sehen soll? Jesus hat nicht gehört, dass die Leute gesagt haben, ich glaube an dich, sondern Jesus hat ihren Glauben gesehen. Welche Glauben kann man sehen? Der Glaube, den man sehen soll. Jesus sah ihren Glauben. Inwieweit schreibt, dass der Gelähmte auch selber großen Glauben hatte und er seine Freunde gebeten, dass sie ihn zu ihm bringen. Aber hier steht, als Jesus ihren Glauben. Das heißt, auch diese 4, die ihn getragen haben, sind auch mit involviert. Nicht nur derjenige, der Probleme hat, sondern auch die, die ihm auch helfen, zu Jesus zu kommen. Was können wir tun? Soll ich Hüter meines Bruders sein? Jetzt passt auf, was ich hier euch vorlesen möchte aus Schatzkammer der Zeugnisse. Wenn es um Sünder geht, dann ist es Frage. Habt ihr für den, der sich auf verbotene Wege wagte, eine Last gefühlt? Habt ihr ihn in Freundlichkeit ermahnt? Habt ihr seinetwegen geweint und mit ihm, aber auch für ihn gebetet? Habt ihr ihm durch milde Worte und freundliches Handeln gezeigt, dass ihr ihn liebt und ihn retten möchtet. Und weiter erzählt sie, wenn wir das nicht tun, wenn wir nicht vor Gott weinen für diese, die wir retten wollen, und auch beten für sie und mit ihnen auch, da ist die Welt da, die sie aufnehmen würde mit beiden Händen. Und solche Leute verlassen auch Gott, nicht weil die Theologie nicht stimmt, sondern weil kein gutes Verhältnis und nicht das getan wurde, was eigentlich getan werden sollen, für die Leute zu beten. Manchmal sehen wir, dass einige nicht mehr in die Gemeinde gehen. Ich muss jetzt ganz offen zugeben, als ich das gelesen habe, dass mich das auch getroffen hat. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich für jemanden, der in der Gemeinde vielleicht mal so irrt, dass ich vor Gott geweint hätte für ihn. Vielleicht kann man gute Entscheidungen treffen für die Zukunft. Hast du für ihn gebetet? Hast du alles getan? Stehst du vor Gott für ihn? Fastest du vor Gott für ihn? Betest du mit ihm vielleicht zusammen und für ihn? Und ich sage euch, das ist eine große Aufgabe, die wir haben. Zu tragen, zu ertragen. Und mit meinen letzten Gedanken muss ich zu Ende kommen, was mich ja auch angesprochen hat. Ellen White schreibt, ihr wurde gezeigt, ein Treffen im Himmel. Im Buch Christus kommt bald auf der Seite 207. Wenn die Tore des himmlischen Jerusalems sich in ihren leuchtenden Angeln öffnen und die Völker hineingehen, dann wird es geschehen, dass jemand zu dir kommt und sagt, wenn du nicht jene Worte so freundlich zu mir gesprochen hättest, wenn du nicht um mich geweint und für mich gebetet und dich so bemüht hättest, dann hätte ich niemals den König in seiner Schönheit schauen können. Das wird die schönste Belohnung für unsere Arbeit. Stellt euch mal vor, da kommt jemand im Himmel und sagt, Bruder, ich danke dir. Hättest du damals nicht zu mir, wärest du nicht zu mir gekommen, hättest du nicht so geduldig und mit viel Liebe mir das alles gesprochen. Und es gibt auch Momente, wo Leute tatsächlich sich so und so benehmen. Ich kann auch sagen, mit vielen Leuten braucht man viel Geduld. Da geht nicht einfach so von alleine. Wir sprechen, dass wir gerettet sind durch Jesu Blut. Und natürlich, das stimmt. Das ist die Lehre des Neuen Testamentes, der Bibel überhaupt. Aber danke dir, Bruder. Wärest du nicht so zu mir gewesen, wäre ich heute jetzt nicht da. Ich danke Gott, aber ich danke dir. Und dann sagt sie, das wird die größte Belohnung sein, wenn du siehst, dass du jemanden gerettet hast. Ehrlich gesagt, ich frage mich, ob jemand im Himmel zu mir kommen wird und sagen, Soran, ich danke dir. Wenn du nicht so geduldig mit mir gewesen wärest und so mich besuchst und das gemacht hättest, wäre ich jetzt nicht da. Das kann jeder von uns sich fragen. Was wäre es, wenn wir sowas auch im Himmel erleben? Ihr Lieben, heute kommt die Frage, Herr, soll ich meines Bruders Hüter sein? Eine Antwort von Gott, ja, das erwarte ich von dir. Das ist die Antwort von Gott. Dann bleibt dir die Frage, auch Gott zu fragen, wie soll das sein? Was soll ich tun? Und wenn du Gott fragst, Gott wird dir eine Antwort geben. Es gibt auch allgemeine Antworten, aber es gibt dann persönliche Antworten, persönliches Wort. Vielleicht würde Gott mir sagen, diesen Satz, vielleicht betrifft dich nicht dieser Satz, ein anderer Satz. Gott hat auch individuelle Fragen für jeden von uns. Ihr Lieben, sollen wir Hüter unserer Brüder und Schwestern, unserer Familien sein? Diese Geschichte von diesen Gelähmten zeigt uns, die Sünde ist da. Wir können nicht vieles leugnen und verstecken. Verborgene Sünden, es ist alles da. Aber vier Freunde tragen. Du brauchst vier Freunde, die dich tragen zu Jesus. Bei jemandem bist du auch einer von den vier. Vergiss das nicht. Erfülle deine Aufgabe. Und dann können wir erwarten, dass der Geist Gottes auch uns segnet und auch die, für die wir beten und für Gott stehen. Möge Gott uns helfen, dass wir tatsächlich auf diese Weise viel dazu beitragen, dass unsere Familien, unsere Gemeindeglieder fest vor Gott stehen, wenn wir für sie auch beten. Amen. Wir wollen zusammen beten. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir für diesen wunderschönen Sabbattag, für den Sonnenschein. Wir danken dir, dass du mit uns bist, dass du uns Kraft gibst und dass wir hier sind, dass wir dein Wort gelesen, betrachtet haben. Danke dir, dass du uns angesprochen hast, auch heute durch dein Wort. Ich bitte dich, dass du jedem Einzelnen von uns hilfst, dass wir unsere Aufgabe erfüllen, was unsere Mitmenschen betrifft und was wir auch für sie auch tun können. Vater, ich bitte dich, dass du jeden Einzelnen von uns segnest. Unser Wunsch ist, dass wir auch dieses Wort hören im Himmel von deinem Thron. Bruder, Schwester, ich danke dir, dass ich heute hier bin, kann ich dir und Gott verdanken. Was für gute Erfahrungen. Ich bitte dich, hilf du uns und gib uns Möglichkeiten, etwas für unsere Geschwister, für unsere Familien, für unsere Kinder zu tun. Und alles andere tust du. Danke dir, lieber Vater. Segne uns auch an dem Rest dieses Sabbattages und hilf uns, dass wir tatsächlich Sabbatruhe miteinander genießen können. Danke dir nochmal für alles. Im Namen Jesu. Amen.